Herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von Sträter Bender-Streberg, dem vermutlich dienstältesten Podcast für Nerdwigs in Deutschland.
Nerdwigs.
Schön, danke schön.
Gesponsert von Nerdwigs.
Nerdwigs. Das ist für mich ein Kommando. Mit hier Gary Streberg, Hennes Bender und natürlich ich.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Ja, das ist der Beginn der 95. Folge.
Wir bedanken uns erstmal bei allen, die uns zuhören und zuschauen. Wir bedanken uns bei unseren Patrons, die uns unterstützen, die diesen Podcast wie immer früher und länger bekommen und natürlich mit einer Menge Extras. Wir machen immer unsere kleinen Besprechungen hier, unser Senf.
Genau.
Falls wir wieder mal einen Film gesehen haben, den nicht alle gesehen haben, da ist ja im Moment kommt ja im Moment sehr, sehr viel raus. Und wir machen auch ein schönes Click und Meet ab und zu mal.
Da genau, einmal im Monat.
Sie sagen aber seit längerem schon nicht mehr Bescheid, dass ich da auch dran teilnehmen will.
Du auch? Doch, hast du das?
In 5 Minuten geht's los, nein.
Hast du das Memo nicht bekommen?
Nein, ich habe das Memo nicht bekommen. Haben Sie denn das Memo nicht gelesen?
Ach, hast du
ich habe das Memo nicht gelesen.
Also beim nächsten Mal. Ja. Wir sind ja auch unterwegs. Die Zeiten sind ja so, dass wir doch wieder auftreten dürfen. Und das tun wir auch sehr gerne. Machen wir auch hier
aber,
das hier.
Ne? Ja.
Das hier.
Das machen wir genauso gern. Also fast genauso gern.
Wo sind wir denn, Gary?
Wir sind hier im Zeitmaultheater in Bochum, ziemlich zentral.
Am
sogar.
Ring?
Am Ring.
Westring ist das? Nicht hier klackern da mit deinem Feuerzeug. Westring, wie der? Nordring. Nordring, wie viel? Keine Ahnung, der Besitzer des Theaters hat keine Ahnung.
Nein, die Adresse, die Theateradresse ist tatsächlich auch eine andere.
Ist eine andere, ist der Imbuschplatz, glaube
genau,
ich.
Genau, genau.
Der Imbuschplatz ist ein wunderbares kleines Theater, wo wir schon
man
mal...
Man kriegt den Platz halt nur mit so einem kleinen Schlüssel auf, aber...
uns wurde gesagt, wir sollen nicht durcheinander reden, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen unser Style. Oder?
Ja, ja, Freestyle. Was willst du denn machen? Man kann sich ja nicht...
Es ist eine ehemalige Kapelle, was ist das? Kapelle? Ja. Kapelle, eine ehemalige Kapelle.
Und das gehörte zu Mörskapellen.
Mörskapellen, genau. Und hier findet viel Theater statt und Lesungen. Und wir sind, wie gesagt, zum wiederholten Male zu Gast hier. Es ist eine Zeit, wo sehr viele Trailer wieder rauskommen. Wir fangen mal direkt an.
Ja, ja,
oder?
Genau.
Was haben wir denn alles für schöne Trailer im Moment gesehen? The Boys, Staffel 3.
The Boys, Staffel 3, sehr lustig. Ich habe auf den deutschen Trailer gewartet, wie alle, um festzustellen, dass in dem Trailer nicht gesprochen wird. Die Kommentare auf YouTube darunter sprechen Bände, sehr lustig.
Ja,
ja.
Da, man kann sich auch den
sieht sehr rabiat aus und
ja.
Homelander hat jetzt wohl eine eigene Kuh. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er die
melkt.
Dass er einen Schluck trinkt und sie dann in der Miete zerreißt, ähnlich wie mit dem Wal.
Ja, aber es wird ja doch viel wieder gesplattert, ne? Also es wird wieder viel gematscht und gekotzt.
Ja, und gekotzt.
Am Ende wird gekotzt. Wer ist eigentlich dieser rabiat?
Ist das Rabbi? Ich kenne nur Rabbi Jakob.
Aber das wäre doch mal so ein jüdischer Superheld. So. Ja. Rabiat.
Ja, stimmt, das ist eine gute Idee.
Rabiat. Ja, kann ich, könnt ihr haben von mir.
Pitch uns. Gepitcht hast du schon.
Ich hab's gepitcht, könnt ihr haben. Schicke ich euch.
Ja, rabiat. Ja, zu spät, ist jetzt im Podcast.
So, Obi-Wan Kenobi auch demnächst am Start.
Ja, sah langweilig aus.
Ja, ja. Aber trotzdem interessant, weil das ist jetzt echt mal eine Star Wars-Figur, die ich total interessant finde und nicht einer, der Boba Fett heißt oder so.
Ich fand Boba Fett total interessant,
echt?
Weil es ein Nebencharakter ist. Das interessiert mich. Bei Obi-Wan, was soll da jetzt noch kommen?
Gewöhne dir das mal ab, Gary, echt mit deinem Echt. Das ist hassig bei dir, wenn irgendjemand was sagt, was ich. Echt? Ja.
Ich könnte auch sagen, siehst du das auch so, Henry?
Ja, siehst du, das ist ja mal ausformuliert.
Okay, okay, dann formuliere ich das. Schön, dass ich hier immer nur hier drangsaliert werde.
Nein, aber du kannst auch mal zurückpfeffern.
Ja.
Das ist ja, ich mache das ja nur, ich werde immer gefragt, warum geht der Bender den Streberg immer so hart an? Weil ich will, dass du zurückpfefferst.
Ja, ja.
Ich will dich ja aus der Reserve holen. Ich will dich aus deiner Komfortzone holen.
Ja.
Du mit deinem flanellgrauen.
Ich möchte mein Auto mal aus der Reserve locken, dass das einfach von selber wieder voll wird. Aber es funktioniert nicht.
Es funktioniert nicht,
wenn ich einen Kaffee trinke.
Warum denn nicht? gerade dann.
Weil das weh tut.
Obi-Wan Kenobi findest du interessanter als Boba Fett?
Ja.
Bitte eruiere das.
Nein, das brauche ich nicht eruieren. Das ist halt einfach so. Ich finde die Figur interessanter, weil Boba Fett hat mich noch nie interessiert und der andere mit dem Helm auch nicht.
Der andere mit dem Helm.
Super. Mit dem Helm.
Alle Star Wars Fans freuen sich über diese Beschreibung. Der andere.
Der andere mit dem Helm. Der andere mit dem Mini Yoda da. Das interessiert mich halt einfach
okay,
nicht.
Okay, Obi-Wan Kenobi. Wir sehen jetzt quasi Ewan McGregor.
Ja.
Ja, aus Scotland. Wie er sich doch optisch immer mehr an Sir Alec Guinness, Prost, annähert. Ja. Nicht wahr? Optisch und so?
Ja, das stimmt schon. Also ich.
Das heißt eigentlich nicht optisch, sondern opetisch. Da muss ein Punkt zwischen.
Nein, also ich glaube, die wird ganz gut. Das ist ja Gott sei Dank auch eine Limited-Serie. Also keine zwei. Gibt es eigentlich von Boba Fett?
Die haben nicht von vornherein 2000 Staffeln angekündigt.
Ja, wie das in Amerika so üblich ist.
Kannst du das mal bitte ein bisschen erweitern, dieses Limited Series? Weil das ist
Limited
ja doch
Series ist, das ist halt eine Staffel, wahrscheinlich 8 Teile, vielleicht sogar 10. Und dann ist aber auch Ende im Gelände. Und das finde ich gut. Das finde ich überschaubar. Das ist immer, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man sich auf so eine Serie einlässt und man sieht schon, oh Gott, das sind 4 Staffeln irgendwie. Das ist ja so ein Commitment, weißt du? Da weißt du, für die nächsten paar Wochen bist du erstmal
Verpflichtung,
ja.
Ja, ich weiß, was Commitment bedeutet.
Ja, aber wenn ich einen Anglizismus verwende, dann kriege ich immer von dir einen auf die... Und er
Wann
kommt
denn?
Damit durch.
Ja, dann mach's doch nicht, du kleiner Giftzwerg.
Mann,
ja, echt.
Ich hab's doch halt studiert, wenn ich's doch studiert hab.
Ja, eben.
Neulich kürze ich hier eine Hose oder was? Wir machen einen Podcast.
Ja.
Kürze ich
so,
hier noch?
So, lass mich mal machen. Ich hab das mal gelernt. Trumper!
Das ist ein super Argument. Kürze ich hier eine Hose oder was? Super.
Können wir mal weitermachen? Also ich freue mich.
Ist dein Vater Glaser? Kürze ich hier eine Hose?
Hennes.
Ja, Moment, aber Obi-Wan Kenobi, es ist also das Team.
Ja. Mein Vater, und nun? So völlig aushebeln. Ja. Mein Vater ist in der 4. Generation Glaser. Was ist mit dir?
Obi-Wan Kenobi, ich meine, die Handlung ist klar, er ist auf Tatooine und beobachtet jetzt Luke Skywalker.
Das ist wahrscheinlich die ganze Serie.
Er guckt ihn dauernd mit dem Fernglas an.
So, Tatooine, habe ich auch mal gedacht. Die ganze Zeit so, aber stimmt überhaupt nicht.
Tatooine. Stalkt ihn. Ja,
stalkt ihn, ganz
so,
genau.
So, Better Call Saul steht auch am Start.
Den Trailer habe ich noch nicht gesehen.
Also ich möchte, dass die jetzt endlich bei Disney Plus mal, ich möchte die Origin Story hören von R2-D2. Nur Gefiepe, nur mit Untertiteln. Da hätte ich richtig Bock drauf.
Das finde ich schlecht.
Bis er C-3PO kennenlernt. Das finde ich gut.
Ja.
Oder komplett so ein Wookie-Shit. Ja. Ich möchte wissen, wo Chewbacca herkommt. Das haben sie jetzt zwar schon erklärt in einem dieser
kuriosen
Teile.
Das gibt es in den Comics. Ja,
oder in den Romanen.
Ich glaube, die Origin-Story von R2-D2 gibt es in irgendeinem Kanon von Star Wars auf jeden Fall. Better Call Saul, ihr habt ihn noch nicht gesehen.
In Romanen, Chewbacca und Vorurteil. Das ist so ein...
Du, gibt's
was
alles.
Für ein Roman?
Ich meine, wenn es Jane Austen, Pride and Prejudice und Zombies gibt.
Es gibt doch jede Menge Star Wars Romane.
Ja, gibt's definitiv. Es wird irgendwas, also...
Mm. Okay.
Also Better Call Saul, guckt euch den Trailer an, wunderbar geschnitten, ganz, ganz toll. Und wir kommen ja jetzt, es ist ja die letzte Staffel, und wir kommen ja jetzt dahin, wie er jetzt wirklich... Er muss sich ja, es müssen ja einige Sachen passieren in der letzten Staffel.
Ja, genau.
Von denen wir alle wissen, was passiert.
Die Verbindungen müssen geknüpft werden.
Und die Verbindungen... Die kommt jetzt Ende März, Anfang April.
Ich weiß gar nicht, wo ich hängen geblieben bin. Irgendwo bin ich da, nicht weil es mir nicht gefallen hat oder so, aber das ist halt wieder so. Weißt du, dann kommt irgendwas Neues und dann hängt man da dran und dann vergisst man plötzlich so eine gute Serie wie Better Call Saul.
Aber Better Call Saul ist eine Serie, die man auf jeden Fall durchgucken kann. Es gab so viele Serien in den letzten Jahren, Monaten, wo man so ein bisschen den Faden verloren hat. Also Preacher habe ich nicht mehr weitergeguckt, American Gods habe ich nicht mehr weitergeguckt.
Ist das eigentlich dieses Überangebot? Ist das eigentlich? Ja. Eigentlich ist das Kacke, ne?
Ja, es ist eigentlich Kacke. Wir sollten uns wirklich darüber beschweren, dass wir zu viel. Ja, aber es ist auch so. Ja.
Das ist ja, also wenn ich immer in der Videothek war, da habe ich mindestens eine halbe Stunde gebraucht, bis ich irgendeinen Film ausgesucht habe. Vor allen Dingen, wenn ich meine Frau dabei hatte. Aber und das Gleiche ist jetzt bei Netflix auch so. Du sitzt da manchmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf dem Sofa und weißt nicht, weil du gucken willst. Hast
du musst aber nicht erstmal auf Vorrat die ganzen Etiketten mitnehmen, wo jeder dann Hass kriegt, um sie später wieder hinzuhängen, weil du ihn doch nicht nimmst.
Ah, ja, ja.
Nee, bin immer reingerannt wie ein Beschmierter, hab alle gebunkert.
Moment, wir müssen mal kurz erklären für Leute, die das nicht mehr wissen. Die Etiketten, diese kleinen Anhänger, die in den Videotheken immer unter den Videokassetten Hüllen hingen, die natürlich leer waren, die man dann immer so abgenommen hat und dann hatte man so 4, 5 in der Hand und wusste gar nicht mehr, was das, und dann wollte man einen Film nicht mehr mitnehmen, genau, und musste dann wieder suchen. Wo ist denn jetzt die 536?
Genau.
Nicht wahr?
Das war immer.
Boah, das war noch Zeit.
Aber auch da müssen wir gucken. Also, Better Call Saul. Ich freue mich drauf. Barry wird weitergeführt, dritte Staffel.
April, ne?
April kommt Barry.
Hast du Barry mal gesehen?
Mit Bill Hader?
Ich habe angefangen mit Bill Hader.
Weil das müsste ja eigentlich auch eine Serie für dich sein.
Ich bin ja nicht so, er will ja Schauspielunterricht nehmen und da habe ich 4 Folgen, glaube ich, geguckt. Dann habe ich mich anderen Sachen zugewandt, temporär.
Das ist genau.
Vor 2 Jahren. Aber ich gucke das noch zu Ende.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe den Trailer gesehen, beziehungsweise ich habe die Staffel gekauft für eine kleine Mark, The Outlaws. Die neue Serie von Stephen Merchant. Stephen Merchant, The Office, der Co-Creator von, ich glaube, die hat er zusammengeschrieben mit dem, der auch die Marians geschrieben hat. Okay. Auf jeden Fall handelt es von einer Gruppe von Straffälligen, also es sind jetzt nicht irgendwelche Verbrecher, aber die haben irgendwas, Steuerhinterziehung und so was. Und die müssen ein altes Gebäude ausräumen oder sauber machen und finden dabei eine größere Summe Geld. Unter anderem ist auch noch Christopher Walken dabei.
Christopher Walken.
Und
das ist eine Serie?
Das ist eine Serie. Limitierte Serie. Und der Bösewicht, habe ich nur ganz kurz gesehen, wird gespielt von Klaas Bang.
Klaas Bang, den wir sehr gerne mögen. Ich habe alle Filme gesehen, die er jemals gemacht hat.
Musst du das Mikro ein bisschen weiter runternehmen, nicht so nah an deinen schönen gepflegten
Bart. Da soll das bleiben, dann bewegt er den Kopf.
Wer ist denn Klaas Bang nochmal?
Klaas Bang.
Klaas Bang ist
er und sein Bruder Silit haben zusammen einen Reiniger.
Hört sich an wie ein YouTuber irgendwie, Klaas Bang. Ich kenne Klaas
Bang. Nein, Klaas Bang ist der Schwager von Farid Bang. Klaas Bang hat zum Beispiel den Dracula gespielt in der Neuverfilmung.
Okay.
Ist ein dänischer Schauspieler?
Ja.
Komm, Alter, darf aber nicht hören, du.
Warte.
So dänisch finde ich den gar nicht. Der ist tatsächlich, ich bin auch müde.
Ja, wir müssen, es muss raus einfach.
Ja.
Er hat unter anderem auch eine ganz kleine Rolle gehabt in der ersten Staffel von Die Brücke, über die wir auch irgendwann mal reden müssen.
Ja.
Ein dänischer Schauspieler, ein unglaublich gut aussehender, charismatischer Mensch.
Ja.
Charismatischer Mensch. Ja, aber
Die Brücke ist auch.
Was ist mit der Brücke?
Ja, das ist.
Ich hab's hier gepitcht. Ich hab's dir empfohlen.
Die ist schon gut, aber die ist anstrengend. Die ist anstrengend. Und ich finde ja wirklich, das habe ich euch ja auch geschrieben, ich finde ja wirklich, das ist wenigstens die erste Staffel, ist wirklich eine Fantomas-Serie. Du hast halt wirklich diesen Typen, der da immer irgendwelche, so ein Serienkiller oder der da immer die wildesten Aktionen macht, um auf irgendwas hinzuweisen, auf seine unbeholfen, rustikale Art und dafür Terror sorgt. Das ist echt original wie eine moderne Fantomas-Serie tatsächlich.
Es ist das Original, davon gibt es jede Menge, nicht Spin-Offs, also Adaptionen. Mhm. Reden wir von Adaptionen. Der Tunnel ist, das ist die englisch-französische Serie. Es geht es gab bei der Brücke.
Die Unterführung, dann ist dann die aus Hochland.
Die Passage. Die Passage, so irgendwo in Datteln oder so. Nein, aber es ist eigentlich eine schwedische Serie, auch eine Koproduktion mit einem deutschen Sender.
Schwäbisch-dämliche Sendung.
Der Schauspieler, der den Vater von Pastewka spielt, den du interviewt hast bei deinem Piloten. Der
Lindabäumer.
Genau, der spielt in der ersten Staffel nämlich eine kleine Rolle.
Ganz genau. Und den kenne ich doch.
Das ist doch Patrick
Stewart.
Aber
ist ja natürlich, Österreich. Österreichisches Fernsehen. Das passt
super. Es gibt eine österreichische, deutsche Fassung, Der Pass mit Nikolas Ovtcharek. Ja, und der ja bald den Räuber Hotzenplotz spielt, darauf freue ich mich sehr.
Aber die Frage ist jetzt aber, ist das dann immer die gleiche Handlung? Ist das dann wirklich einfach nur auf das jeweilige Land? Es gibt ja auch eine mexikanische Version, beziehungsweise
mit Diane Kruger,
genau.
Ich glaube, es ist wirklich, also ich habe Der Pass gesehen, die erste Staffel, die zweite Staffel ist jetzt raus bei Sky. Es ist ein anderer Fall.
Okay.
Die Prämisse.
Auch andere Figuren?
Andere Figuren, die Prämisse ist ähnlich. Und zwar so, man hätte jetzt auch sagen
Grenzgebiet,
ganz genau. Man hätte jetzt auch sagen können, ach komm, wir klauen das, wie damals bei Stromberg. Aber die haben wirklich gesagt, nee, wir kaufen das den Schweden und denen ab, Produktionsfirma. Und die Prämisse ist die gleiche.
Ja.
Und vielleicht sogar dieselbe. Nein, die gleiche. Und sie machen halt was Eigenes draus. Und das ist toll.
Okay. Ja, okay.
Das ist,
dann funktioniert das sehr gut.
Das funktioniert ganz toll. Ja.
Sehr grau.
Alles grau.
Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Wir machen ein kleines The Batman Spoiler Special am Ende dieses Podcasts.
Ja.
Das heißt, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, müsst ihr irgendwann mal ausmachen. Ja. So, nicht, dass unten runter wieder einer schreibt, da habt ihr gespoilert. Nein, wir sagen das jetzt auch auf jeden Fall definitiv an. Wir haben beim letzten Mal nicht über Ivan Reitman gesprochen. Ja. Wir nehmen diesen Podcast aus auf am 14. März, ist der 14. heute?
Ja, guck mal
auf
deine Uhr.
Gestern ist William Hurt gestorben, am 13. März. William Hurt, einer, ja, was, der war nie der super Megastar, aber er war
immer eine unheimliche Präsenz
durch die 80er, 90er Jahre immer unheimlich präsent gewesen.
Ja. Ja.
Zum Schluss, viele kennen ihn vor allen Dingen als General aus den Marvel-Filmen. Da taucht er auf.
Aber die Karriere ist ja,
synchronisiert von Thomas Fritsch und Randolph Kronberg hat ihn auch gesprochen.
Genau, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, auf Deutsch hieß der der Höllentrip oder einfach nur der Trip.
Altered States.
Mhm. Super. Ja. Da wollte ich auch unbedingt in so einen Tank rein.
Ja.
Was sind diese, wie heißen die noch? Ich komme nicht auf den Namen.
Think Tanks eigentlich.
Nein, keine Think Tanks. Da, wo du in Salzwasser liegst.
Das ist eigentlich, ursprünglich ist das ein Think Tank. Meines Wissens ist das waren diese Schwerelosigkeitstanks, das waren eigentlich die als Think Tank gedacht.
Ja, ich war da auch schon zweimal drin.
Zumachst, nachdenken kannst, vollkommen ohne, wie die hießen damals.
Also wenn du da drin, es ist eine unheimlich tolle Erfahrung tatsächlich, vor allen Dingen, wenn du was geraucht hast oder was getrunken hast.
Unsere Tonfrau stöhnt im Hintergrund, er kann doch was geraucht sagen, wird doch bald legalisiert, hallo?
Na, wieso,
dass ich meinte das sagen doch, darf?
Dass man das sagen darf,
das ist ja toll.
Wir haben eine Zensur im Raum, wo sind wir denn hier? Wir ziehen das durch, verstehst du? Jetzt lacht sie wieder.
Nein, aber das ist echt eine tolle Erfahrung,
Das war dieser Film Altered States, wo es diese Special Effekte gab, ne? Ja, dieser, wo er dann immer so gegen
Special
die Wand.
Special Effekte, oder wie wir sagen, Spezialeffekte.
Diese Special Effects.
Ja, diese farblichen Dings, und dann hat er sich ja dann in so eine Art
Urzeitmensch
verwandelt. Urzeitmensch, genau, und da hat man zum ersten Mal so gesehen, wie sich so die Haut so bewegte und so, weißt du, was man dann später bei American Werewolf in London.
So Rob Bottin.
Oder beziehungsweise, man muss fairerweise sagen, The Haunting, also das Tier.
Ja,
da war das.
Und es ist, diese Effekte sind auch
The Howling,
nicht The Haunting.
Die Tiere, das waren nicht nur Werwölfe, die waren zusätzlich, spukte es in denen.
Ja,
deswegen hieß das doch The Haunting.
Ja, ja,
genau. Ganz genau. Und dieser Effekt wurde dann auch ein bisschen imitiert in dem Video von Aha, in Take On Me. Da ist er ja so gezeichnet, tickt er ja auch im Türrahmen.
Ach so, da hast du recht. Genau.
Wir erinnern uns aber natürlich an William Hurt auch noch in Body Heat.
Ja.
Auf Deutsch, die heißkalte Frau. Oh, da hat sich auch wieder einer
abgebrochen. Kathleen Turner.
Das war auch so ein Ding, da wolltest du auch mal ein Special drüber machen, über Steamy Movies.
Die waren ja damals so 9,5 Wochen und so.
Diese Sachen, stimmt. Black Widow, die schwarze Witwe mit Deborah Winger und
ja. Oder hier von Adrian. Ja, da gab es ja so ein paar Filmemacher. Adrian Lyne, der hat ja 9,5 Wochen und auch hier den, wo die Glenn Close komplett ausrastet und den Hasen kocht. Wie hieß der noch? Eine verhängnisvolle Affäre.
Wie hieß nochmal der
Glenn
Film?
Glenn Close komplett ausrastet und den Hasen kocht. Sehr gut.
Das wäre ich gerne beim Pitching dabei gewesen. Pass mal auf, Folgendes. Glenn Close rastet komplett aus und kocht einen Hasen. So.
Bam.
Michael Douglas guckt zu.
Rest
muss man gesehen haben. Kocht einen Hasen.
Fertig.
Einer meiner Lieblingsfilme mit William Hurt ist tatsächlich Smoke. Smoke von Wayne Wang, glaube ich.
Ja, von Wayne Wang.
Wayne Wang, genau.
Ist das nicht von Jim Jarmusch?
Nein.
Nicht zu verwechseln. Es gibt Smoke in the Face.
Genau. Der erste war Smoke.
Ja, ich glaube.
Erst war Smoke geschrieben von
Paul Auster.
Paul Auster, genau. Mit Harvey Keitel.
Lustige kleine sprechende Muschel. Nein, Paul Auster halt. Von dem ich alles gelesen habe. Auch die wirklich mich mental überfordernde New York Trilogie. Ja. Sind auch nur zwei Teile, schon daran bin ich zerbrochen.
Aber schwer. Aber die New York Trilogie ist doch Stadt aus Glas. Ist doch fantastisch. Hast du das Comic Comic?
Den Comic habe ich gesehen.
Also ich habe von Paul Auster das Buch. Da brauche ich jetzt, wenn der zu Hause sitzt und hat Stuhlgang, dann klingelt das Telefon und er selber ist dran, brauche ich dazu nicht noch den Comic.
Aber es gibt einen sehr guten Comic zu Stadt aus Glas.
Ja, das ist eine gute Sache.
Das wollte ich nur sagen. Mein Lieblingsbuch von Paul Auster. Dein Lieblingsbuch von Paul Auster? Ja, mein Lieblingsbuch.
Nee, Gläserne Stadt tatsächlich.
Gläserne Stadt auch, ja. Der erste Teil. Ja. Mr. Vertigo. Ist ganz fantastisch. Ja, okay. Auch ein wunderbarer. Aber Smoke ist ein toller Film. Es geht ums Rauchen.
Ja.
Ach was.
In Brooklyn?
Das in Brooklyn.
Wieder. In Brooklyn.
Und das meine ich doch, aber das ist
Tom
doch...
Waits, Jim Jarmusch.
Ach, dann spielt er da nur mit der Jim Jarmusch.
Nein, es gibt eine Fortsetzung und die heißt Smoke in the Face. Und die ist, glaube ich, von Ang Lee sogar, oder? Kann das sein?
Die auch ist nicht? Keineswegs von Ang Lee. Ich habe da auch keine einzige Taube gesehen. Ist das überhaupt Ang Lee mit den Tauben? Ja.
Oder nein. Das ist John Woo.
Das ist John Woo. Tut mir leid, das ist wirklich wieder.
Aber es ist Asiatisch. Und das ist das Spiel quasi in diesem Smoke-Universum, in diesem Laden.
Okay.
Und da gibt es nämlich die Stelle, wo Jim Jarmusch, glaube ich, neben Harvey Keitel sitzt und erzählt, wie so deutsche Nazis in Filmen immer rauchen. So, we know where you are und so. Das ist ganz,
ich fand die gut, die Filme.
Der ist ein toller Film, ist so ein Episodenfilm.
Ja, ja.
Madonna
ja, ja.
spielt, glaube ich, auch mit und einige.
Und Bill Murray, ne? Der hatte da eine super
Bill Murray
Szene.
Spielt da mit.
Bill Murray spielt, glaube ich,
da spielen mit, einige ja. Leute mit, ja.
Das ist so im Style auch Coffee and Cigarettes.
Ja, ja, ja.
Ne?
Genau.
Also, William Hurt, wir haben beim letzten Mal nicht über Ivan Reitman gesprochen. Deswegen steht auch für diejenigen, die uns nur hören, auch das Ektomobil von Playmobil hier auf dem Tisch.
Ah.
Mit den kleinen Playmobil, Ghostbusters auch. Und ja, Ivan Reitman ist gestorben, was natürlich aus dem letzten Ghostbusters-Film Afterlife,
ja, genau.
Wie hieß er hier, glaube ich?
Legacy.
Natürlich einen ganz anderen Film macht, oder nicht?
Naja, es macht keinen ganz anderen Film, aber es kriegt dann nochmal so eine Bedeutung, kriegt das nochmal, weil es ja auch so eine Vater-Sohn-Kollaboration war und ja, also finde ich schon, also da hat er wirklich so das Zepter an seinen Sohn weitergegeben und finde ich schön. Und
Jason Reitman, du hast ihn mittlerweile auch gesehen.
Ja, ich habe ihn auch gesehen.
Wie fandst du den, Thorsten?
Ich habe ihn gemocht, ich mochte wie pointiert der war. Ich mochte, wie alle miteinander umgegangen sind, wie sie geredet haben. Natürlich beginnt irgendwann ab Mitte des Films so ein Fanservice-Overkill wieder. Der war mehr oder weniger liebevoll gemacht.
Ja.
Aber natürlich ist zum Schluss die Szene, wenn da alle wieder zusammenkommen, er ist das, was du sehen willst. Für mich jetzt der Torwächter wäre nicht nötig gewesen und dergleichen Dinge mehr. Ja. Aber an sich... Ja.
Also ich fand das, wie fandst du das denn zum Beispiel, dass das komplett aus New York rausgerissen wurde? Weil Ghostbusters ist ja eigentlich, New York ist ja da praktisch so der vierte, fünfte Mann eigentlich, so der Darsteller.
Ja, schon. Aber ich fand, es war sinnig erklärt, warum er sich zurückgezogen hatte, falls du es noch nicht gesehen hast, dass sich alle verkracht haben. Und ich fand's mal ganz charmant.
Ja.
Ich fand ihn ganz schön.
Ja, ja,
also mir ist auch keines von den Kids auf den Senkel gegangen. Ich mochte die alle ganz
gerne. Ja, die waren alle
tolle
super
Dialoge.
Ja. Die Hauptdarstellerin war, also das junge Mädchen war ganz toll.
Ja,
das hat war richtig schön.
Alles gut gespielt. Ja. Dann Fahrt mit dem Ektomobil hat auch Spaß gemacht.
Das ist toll, ja.
Dann mochte ich natürlich die deutsche Synchronfassung. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, oder?
Die habe ich, ich habe ihn gesehen auf Deutsch und war für Bass erstaunt, wie die Stimmen von einigen klingen.
Ja,
sozusagen.
Sie richtig,
jetzt mal vorsichtig. Ich habe es, glaube ich, schon einmal
richtig gespoilert. Gut gemacht. Ja.
Ja.
Richtig klasse. Ja. Ein sehr versöhnlicher Film und ich denke mal, dass Jason und Ivan Reitman sich bewusst waren, dass es der letzte gemeinsame Film ist. Ivan Reitman hat ihn ja produziert.
Ja, aber der war Ivan Reitman, der war noch nicht krank oder so. Der ist tatsächlich.
Er ist an einer Krankheit gestorben.
Ah, okay.
Ja, natürlich.
Ich habe gedacht, der wäre einfach.
Naja, gestorben. Aber wenn du ein bestimmtes Alter erreichst und denkst so, okay, pass auf, das können wir jetzt noch machen, lass uns das jetzt machen, bevor es zu spät ist,
ja,
dann hat es natürlich einen anderen Ton.
Ja, ja.
Ich habe nochmal geguckt, was Ivan Reitman eigentlich sonst noch so gemacht hat, außer Ghostbusters. Ja, du warst mal ganz wütend, das fand ich ganz süß, dass du dann getwittert hast, was der Stern geschrieben hat. Jeder kennt seine Filme, aber kaum einer kennt seinen Namen.
Ja, da war
das fand ich so. Auch so, das muss man nicht schreiben. Also, also jeder, der sich für Comedy oder Kino oder so Filme interessiert, der weiß, wer Ivan Reitman ist und war. Also er hat
aber für mich ist der Stern oder Spiegel?
Wäre das Stern war das.
Der Stern. Ja, Stern ist für mich auch nur Till Mette mit Rand drumrum. So, weißt du?
Danke,
Thompson. Ja.
Naja, und mal ab und zu mal eine Kolumne von Mickey Beisenherz.
Ja, okay. Ne? Da muss man auch sagen, Klammer auf, dass der Mickey ja wohl super Kolumnen schreibt. Leck mich an der Fresse. Ja,
ich hätte ihn wirklich gerne mal hier, weil ich würde ihn gerne mal fragen, wann das eigentlich passiert ist. Wie ist es passiert, dass er von diesem Comedy-Autor, von diesem King of One-Liners, wie wir ihn damals immer nannten, wirklich zu so einem ja, großartigen Kommunisten.
Wenn ich die Sternkolumnen sehe, sehe ich immer so eine verwandte Seele.
Ja.
Ich sehe genau, welche vier Wortspiele ihm zuerst eingefallen sind, wie er die gut gruppiert. Da sind unglaublich lustige Sachen dabei. Ja. Der Text über Dubai war sensationell.
Großartig,
ja. Wo ich genau sehe, da baut er auf. Ganz, ganz toll. Und er muss ja zügig sein dabei. Es muss das passieren. Ja, drei genau. Tage und dann raus damit.
Ja, aber das
richtig
ist, vielleicht
gut.
Ist das genau diese Sensibilität, die das
uns abgeht,
die er hat.
Ach so.
Ja. Ne? Ja. Also, Micky, also ich weiß, du hörst und siehst das regelmäßig.
Tut er das wirklich?
Religiös. Ich unterstelle, er sagt das jetzt einfach okay. So. Komm vorbei. Wenn du mal wieder in Kastrop bist, komm vorbei. So, ja. Also ich habe mal aufgeschrieben, was Ivan Reitman alles gemacht hat. Meatballs.
Babyspeck und Fleischklößchen.
Hier auf Deutsch.
Großartig. Heißt. Das war.
Ja, Meatballs, ja. Okay.
Doch.
Ja.
Der ist nicht gut gealtert, gebe ich zu, aber er ist immer noch sehr schöne, charmante Stellen. Und das erste Mal, dass ich Bill Murray gesehen habe. Und ich weiß noch, ich kann mich daran an das Poster erinnern, wo Bill Murray wirklich super groß da stand und keiner in Deutschland kannte Bill Murray vorher.
Ja.
Und das war aber zu dem Zeitpunkt, war er aber schon durch Saturday Night Live ein Superstar in Amerika und den aber hier keiner kannte. Und ich liebe den Film heute noch.
Ist Meatballs der Film mit John Belushi? Ist das der? Toga? Nee,
Animal House.
Animal House, Entschuldigung.
Genau, das Animal House.
Ich habe mich hier gerade komplett disqualifiziert.
Und der Typ, das im Motorrad. Die Treppe rauf.
Toga. Ja. Stripes auf Deutsch.
Ich glaube, ich knutscht ein Elch. Ja, was war das eigentlich für eine Zeit?
Komm, wir haben die Titel schon geliebt. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ich meine, da hat man die Leute...
Aber ich finde, da es kracht, es zischt, zu sehen ist nichts. Ja, also ich finde, da sollte man wirklich mal, das würde mich mal echt interessieren, wer für sowas verantwortlich ist eigentlich.
Naja,
muss ja im deutschen Verleih sein.
Naja, irgendwie. Also ich meine, im Zweifelsfall ist Rainer Brandt an einem schuld, ne? Mit seiner Dings, dann haben die mit seinem Schnodder Synchro-Deutsch. Okay. Und dann haben sie vielleicht dann gesagt, so, nö, wenn das schon so hier so drin ist, euer Lordschiff.
Stripes mit, ich glaube, mich knutscht ein Elch.
Ja, aber wie willst du denn streifen?
Ja, aber das habe ich auch gerade gedacht. Eigentlich muss man fairerweise auch mal sagen, wie willst du das jetzt übersetzen, dass das auch irgendwie einen Sinn ergibt? Naja, aber lass uns mal weitergucken.
Genau, Ghostbusters kam da natürlich raus.
Logisch.
Und Ghostbusters, können wir kurz über Ghostbusters 2 reden? Ich habe nämlich eine Theorie. Ghostbusters 2 ist okay, ist aber auch kein großartiger Film.
Was war denn in Ghostbusters 2 nochmal?
Das ist am Ende besteigen die... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Besteigen die Ghostbusters die Freiheitsstatue? Das klingt total fies, wenn ich das sage. Sie besteigen die, also sie laufen mit der zum Leben gewordenen Freiheitsstatue durch Manhattan. Und besiegen da alle Ratten. Der Film war sehr erfolgreich.
Zettel, ja.
War komisch. Sehr erfolgreich, aber war auch
nicht.
Und jetzt kommt meine Theorie. Ghostbusters ist eigentlich gar keine Franchise, sondern ist eigentlich nur ein Film, der dann nochmal wieder gekaut wurde. Ähnlich wie Matrix.
Ja.
Matrix war eigentlich auch nur ein Film. Ähnlich wie Man in Black. Mhm. Also es hätte eigentlich nur ein Film sein müssen.
Mhm.
So ein Monument, oder?
Ja, absolut.
Naja, aber wir wissen ja alle, was aus Ghostbusters dann wurde. Und schön, dass es dann Afterlife auch gibt.
Ja.
Staatsanwälte küsst man nicht. Kam dann.
Pauschaler Schwachsinn ist.
Pauschal. Vor allen Dingen, da haben sich die Staatsanwälte auch super aufgeregt.
Haben sich beschwert.
Vor
es gab
in Deutschland.
Es gab mehrere Verfahren dann gegen diesen Film von einigen Staatsanwälten. Ja. Der heißt auch
Legal
Eagles.
Deswegen ist der zweite Teil, Gas und Wasser ins Altern, tritt man in die Eier, gar nicht erst rausgekommen. Die Leute hatten Sonnenhals.
Das war auch so eine typische Rom-Com mit Robert Redford.
Ja, aber das war schon so eine Komödie, so eine Romantic Comedy, die sehr im Stil war von den alten Howard Hawks-Filmen und so. Von
deswegen hat man wahrscheinlich auch diesen Titel genommen, der auf Leoparden küsst man nicht angespielt hat.
Ja,
mit Cary Grant. Der auf Deutsch heißt Leoparden küsst man nicht?
Oh Gott.
Der heißt auf Deutsch Leoparden
küsst man nicht. Nein, auf Englisch. Wie heißt er auf Englisch?
Bringing Up Baby.
Richtig. Dankeschön, dafür bekommst du einen Punkt.
Ja.
So,
Robert Redford
und Deborah Winger. So, dann kam Twins.
Ja.
Und
das war schon reines Comedy-Material. Da konnte Herr Schwarzenegger mal zeigen, was er alles nicht kann.
Und daraus kommt daraus kommt dann auch das bekannte Zitat: I didn't hit him, the pavement was his enemy.
Daraus ist das. Okay.
Genau.
Okay.
Twins. Dann hat er die Arbeit mit Schwarzenegger fortgeführt, mit Kindergartenkopf.
Kindergartenkopf, ja. Okay. Auch in der Theorie super Prämisse, aber nein, so es war, war schon in Ordnung.
Dann kam Dave, ein Film, den ich sehr mag, den ich ganz oft gesehen habe.
Mit Sigourney Weaver und dem guten alten
Kevin Klein. Ganz genau. Und mit, wer hat den Antagonisten gespielt? War er das?
Frank Langella.
Genau. Auch später bei Junior war er, glaube ich, auch. Und wir haben damals Dave geguckt, mein Freund Pierre, ich sage jetzt einfach mal den Namen, mein Freund Pierre, mein Freund Markus und ich, wir saßen zu dritt auf der Couch und wir waren gut drauf, als wir den Film geguckt haben. Und unser Freund,
Knicknack.
Und unser Freund Vinny kam rein, mittlerweile ein sehr erfolgreicher Regisseur.
Wir haben nie von ihm gehört, aber wenn du das sagst.
Ja, ich sag's. Er hat einige Sachen gemacht. Und er kam rein, setzte sich neben uns, der Film lief schon, und fragte: Weiß sie schon, dass er nicht der ist, der er vorgibt zu sein? Worauf wir drei gesagt haben: Ja. Aber was Vinny gehört hat, war ja.
Ja.
Ja, was?
Wortkünstler unter sich.
Ja. So.
Gut, okay.
Dann weiter. Father's Day mit Robin Williams und
Billy Crystal. Vom französischen, also ein Remake von dem französischen mit
Gérard Depardieu und Pierre Richard.
Genau. Pierre Richard, oui.
Und der hat nicht so richtig funktioniert. Nee, ich glaube auch diese Kombination Robin Williams, Billy Crystal ist auf dem Papier natürlich super, weil die beide super befreundet waren.
Genau.
Aber das hat nicht so richtig gefunkt.
Hat nicht gefunkt.
Ja. Genau. 6 Tage, 7 Nächte mit Harrison Ford und
Ich habe 6 Tage geschrieben, Entschuldigung.
Natürlich. Ja, da weiß man.
Harrison Ford und Dingenskirchen.
Anne Hesch.
Genau, die Ehefrau von
Hesch. Nee, ne? Nein, nicht mehr. Die war mit Alan zusammen, ist aber nicht mehr. So.
Ja, der war, da Evolution. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Irgendwie Flugzeugabsturz, schade. Genau.
Ja. Evolution war dieser Film, der so...
Evolution war irgendwie ganz toll. Außerirdische überfallen dem Planeten... wer hat nochmal das Handmodel gespielt darin?
Dave Duchovny. Nein, das Handmodel war in Zoolander.
Das war in Zoolander, Dave Duchovny war das Handmodel. Genau, und Dave
Duchovny... Auf dem Friedhof.
So. Evolution.
Der war nett. Das war
den habe ich nicht so auf dem Schirm, aber den muss ich
der
mir
Evolution
noch...
Evolution, das Außerirdische kommen und im Prinzip, Spoiler-Alarm ist, man kann sie besiegen mit Head and Shoulders.
Ja.
Zum Schluss mit dem Shampoo. War es Head and Shoulders?
Doch, stimmt.
Das war Head and Shoulders, ja.
Okay. Das ist auch der Film mit Julianne Moore, die, wie du ja immer so schön sagst...
Der Moore hat seine Schuldigkeit getan.
Nein,
der Moore
Julianne
kann
Moore hast du schon die ist aber auch hartkäsig unterwegs.
Ist die auch hartkäsig legendär unterwegs?
Legendär. Du musst, glaube ich, dein Mikrofon ein bisschen näher. Ist egal. Genau. So, dann kamen so Filme wie meine Super-Ex-Freundin mit Uma Thurman.
Der auch stummsinnig ist, wie ein Heider ins Apartment kloppt.
Ja, Eddie Izzard ist dabei. Dann gab es noch so eine Romantikkomödie mit Natalie Portman, Ashton Kutcher hier, Freundschaft Plus. Dann gab es Draft Day, so ein Baseballfilm mit Kevin Costner.
Ja, den mochte ich. Der Draft Day ist ja der Tag, wo entschieden wird, was für Spieler du einkaufst, glaube ich. Ja.
Das ist auch ein eigenes Genre, Baseball.
Ja, das ist ein eigenes Genre, hätte meine Oma gesagt.
Genre.
Und Draft Day, Genre, das mochte meine Oma sehr gerne, wollte ich sagen. Ich mochte Draft Day, weil ich eigentlich jeden Baseballfilm mit Kevin Costner geguckt habe auch. Weil nicht, dass ich das verstehen würde, aber ich finde, dass Kevin Costner und Sportfilme, der hatte mich schon seit Feld der Träume in der Tasche.
Ja. Aber ist Baseball nicht so ein bisschen sowas wie Brennball? So vom Prinzip her?
Ich weiß nicht. Das
Brennball wie hieß nochmal der Film mit Ben Stiller und Vince Vaughn?
Ich würde vorstellen, Baseball ist ein bisschen wie Brennball. Ich finde, du solltest zuerst dich mit den Star Wars Fans unterhalten, dann mit den Baseball Fans.
Ah, okay.
Was dann noch von dir übrig ist, das hätten wir gerne zum nächsten Podcast hier.
Also, Ivan Reitman, ein großes, einen schönen Gruß, wo immer er ist. Ich mach mal kurz mal hier das Ektomobil an.
Und er hat ja tatsächlich auch, nee, Moment, das war John Landis' Animal House. Aber da hat er produziert, hat er, glaube ich, ne?
Er hat sehr viel produziert. Er hat unter anderem auch Hitchcock produziert, den Film mit Anthony Hopkins, den Biopic über die Arbeiten am Psycho. Also er hat sehr, sehr viel produziert und natürlich auch die ganzen Filme seines Sohnes von Jason Reitman.
Guter Mann.
Ivan Reitman. Wir kommen so langsam jetzt zu unserer Mystery Box, die wir ja ein bisschen aufschieben mussten aus Gründen. Wir haben beim letzten Mal bei der letzten Mystery Box gefragt, welchen Film habt ihr gesehen und fandet ihn großartig, wollt ihn aber nie wieder sehen. Einige haben uns geschrieben, der Film war total kacke, den gucke ich mir nie wieder an. Das war nicht die Antwort. Ja, das ist, aber ja, wirklich. So ein Scheiß, das gucke ich mir nie wieder an hier. Ja. So, aber es gab doch eine Menge Leute, die die Frage, vielleicht habe ich es auch scheiße formuliert, ich weiß es nicht, aber eine Menge Leute haben uns geschrieben. Es gibt zwei Filme, die ganz oben sind auf der Liste von Filmen, die man einmal gesehen hat, sie großartig fand, aber nie wieder sehen will. Zu denen kommen wir gleich. Ich gehe jetzt einfach mal die Liste so ein bisschen durch. Es waren auch einige Animationsfilme dabei.
Ich will auch einen.
Unter anderem, ja, warte mal, wir fangen mal unten an. Hier, ein Film, vor dem ich dich persönlich gewarnt habe, ihn dir nicht anzugucken, Coco.
Coco, werde ich nicht machen.
Ja, Coco, das Ende von Coco ist schlimmer als der Anfang von Oben, der auch öfter genannt worden ist.
Okay,
ja.
Watership Down ist auch so ein Film, der großartig ist, aber auch...
Alle Filme, die da draufstehen, ist absolut richtig. Absolut richtig.
So, dann gibt's natürlich diese Klassiker.
Das Leben ist schön, Schindlers Liste, aber Hachiko vor allen Dingen, danke dafür, Marley und Hachiko. Me. Also Filme mit hauptberuflich sterbenden Hunden.
Ja.
Oder sterbenden Richard Gears und überlebenden Hunden.
Weißt du noch, wie ich dich angeschissen habe wegen I Am Legend?
Ja, ja.
Ich habe Gary gefragt, ob ich I Am Legend sehen kann mit Will Smith. Ja. Und Gary so, ja, kannst du sehen. Und dann sitze ich da im Kino und dann bringt er da seinen Hund um und ich krieg, also ich sag mal so menschlich.
Ja, der Hund wäre ja auch ein Zombie geworden, das wäre ja, der hätte den ja angefangen.
Aber Gary, menschliches Leid, Zombie-Apokalypse und so weiter, das geht mir ehrlich gesagt, aber wehe, ich sehe einen dreibeinigen Hund im Film, da bin ich aber für wochenlang nicht ansprechbar.
Ja, ja.
Ich habe dich echt dann, glaube ich, nochmal zurechtgewiesen.
Filme, so, pass auf, geh mal oben durch, die letzten Glühwürmchen,
nie nein, gehört. Nein, da kommen wir gleich zu, da so, kommen, das habe ich extra so.
Okay, so.
Hier, fangen wir mal hier an.
Joker.
Relativ aktuell.
Ja, kann man sich jederzeit wieder angucken. Ist rein vom Schauspiel, habe ich auch jetzt mehrfach gesehen.
Hast du wirklich Joker mehrfach gesehen?
Ja.
Ich bin echt rausgegangen, habe gedacht so, super Film, werde ich mir nie wieder angucken.
Nee, ja. Ich habe den geguckt, habe gesagt, super Film. Man muss allerdings ein bisschen gucken, dass, weißt du, natürlich musst du, um einen super Schurken zu erschaffen, der ja eigentlich nicht ist, sondern ein ganz armer Mensch, man muss jetzt nicht jede jemals erschienene psychische Krankheit auf einen einzigen Menschen projizieren, und das hatte er. Er hatte nun alles. Und er hat auch nun noch alles erlebt. Mhm. Von Missbrauch über Misshandlung, über Medikamenten, also ganz, ganz schlimm. Mhm. Trotzdem habe ich mehrfach geguckt.
Mhm. Okay.
Die Others braucht man natürlich nicht nochmal gucken.
Ganz genau, das sind nämlich diese Filme, wo die Prämisse ist, wenn du den Film gesehen hast, es gibt so Whodunits, die typischen Agatha Christie-Sachen oder auch Knives Out, wo du sagst, okay, habe ich gerafft. Aber es gibt so diese Filme,
Das ist natürlich richtig. Der Ansatz ist richtig zu sagen, ja, der Film ist toll, ich gucke mir nur nie wieder an, weil das Ende, also die große Pointe, der große Twist, verschenkt ist.
Obwohl
also
gerade dann macht es aber manchmal nochmal Spaß, sich tatsächlich so einen Film nochmal anzugucken, um einfach zu sehen, ob die dann ihre eigenen Regeln, ob die denn treu geblieben sind, verstehst du? So zum Beispiel bei The Others. Weißt du, also das würde mir jetzt totalen Spaß machen, den nochmal zu gucken, um genau zu sehen, okay, wo haben sie mich versucht, so an der Nase herumzuführen.
Genau, und das sind dann Filme von der Kategorie Die üblichen Verdächtigen,
ja,
wo ich nachher erstmal mit Freunden zusammengesessen habe und habe gesagt, was war denn das Ende? Ich habe das nicht...
Kaisersoße.
Und dann haben wir uns das erklärt und dann alle so...
Jeden Film von David Lynch kann man nun auch nicht sagen. Ich fand speziell Blue Velvet ziemlich großartig.
Ja, genau, Blue Velvet habe ich dran gedacht. Oder Wild at Heart.
Wild at Heart,
aber die Shyamalan-Filme.
Aber der war auch gut.
Die Shyamalan-Filme, das sind solche Filme.
Das sind solche Filme, da wäre ich dann wieder, weil Thorsten beim letzten Mal
aber auch sagte. Aber auch da ist der Spaß beim zweiten Mal gucken ist da, dass man guckt, okay, wie haben sie das jetzt wirklich aufgelöst?
Ich war sehr froh damals, also im Nachhinein, dass ich The Sixth Sense gesehen habe in New York, als der lief, 99.
Ja.
Und halt ich noch nicht wusste, kein YouTube, Internet und so weiter. Wir sind da wirklich in den Film reingegangen und wow, das Ende war, mittlerweile wissen wir es, aber da war ich doch sehr, sehr, sehr froh drüber, dass ich vorher gespoilert worden bin. Memento, weil du gerade rückwärts gesagt hast.
Memento würde ich generell immer von hinten vorwärts gucken, ergibt einfach mehr Sinn.
Ich glaube, bei YouTube gibt es auch so einen Cut tatsächlich.
Muss es auch geben.
Ja.
So,
dafür wird Dafür Tenet ist dann YouTube komplett rückwärts erzählt.
Ja. Genau, dann kam oft auch Titanic.
Echt?
Wobei ich sagen muss...
Titanic.
Titanic, ich glaube, Titanic ist die Zeitschrift, genau. Ja.
Ja, also aber mir hat ja immer großen Spaß
Titanic gemacht. Hat dir großen Spaß gemacht, wenn am Ende alle untergehen oder was?
Naja, ich mag halt diese ganze Titanic, diese okay. ganze Geschichte. Also für mich war das tatsächlich ein
Nee,
aber ganz speziell mit der Titanic. Da habe ich mich, das hat mich
als Kind. Katastrophen sind sein Steckenpferd. Das ist auch ein schöner, Untertitel. Ja. Gary Strebeck,
Katastrophen. Ja, ich war zum Beispiel total fasziniert, als jetzt vor ein paar Tagen das Schiff von dem Eccleston. Shackleton.
Was?
Shackleton Expedition
gefunden haben. Diese alte Holzfregatte im arktischen Eis. Im arktischen Eis.
Wir haben wieder eine Häcklerin hier. Unsere Tonfrau kann wieder nicht an sich halten. Heckler und Koch.
Ja, das wäre schön.
Hör mal, klapper mal nicht mit deinem Feuerzeug da so rum, bitte. Dankeschön. Ich nehme dir das mal jetzt ab. So. Papa,
nimmst du den legst da auf den Tisch.
So, ich leg ihn ja auf den Tisch. Du willst nicht, dass ich das in die Hose stecke?
Nee, weil du dann mitnimmst.
Ach so.
Ja, so. Auf jeden Fall. Ja, genau.
Wo also waren Titanic, genau? Titanic, ja. Wurde natürlich auch oft Titanic. Gesehen von vielen Menschen, die einfach die Liebesgeschichte nochmal sehen wollten, diese Tragik.
Ja.
Das ist wirklich, ja, ist ganz auch ein großer...
Ich war fasziniert von den Unterwasseraufnahmen.
Dann gibt es diese Filme wie Spurlos, Funny Games,
die einfach unangenehm sind.
Hereditary. Der super ist. Der komplett super ist. Der
super im Sinne von super gruselig?
Ja, ekelhaft, super gruselig, aber super. Denn eine Aura der Hoffnungslosigkeit, einmalig. Hm. Einmalig. Und sehr schöne Miniaturaufnahmen von so Puppenhäusern. Also auch wenn man sich dafür interessiert, würde ich den Rest halt nicht gucken. Aber der ist toll.
Hattest du Midsommar gesehen?
Ja, ist von den gleichen Vögeln, ne? Das ist das gleiche Ding. Midsommar und Hereditary sind die gleichen.
Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet mit so einer Reaktion. Hast du Midsommar gesehen?
Ja. Das war ja Spaß. Da muss er erstmal drauf kommen. Kommt an und sieht so abgeschnittene Penispiktogramme und ja, wir hier im Dorf. Was habe ich denn gefeiert, den Film? Ich saß da mit Pommes.
Ich muss bei Midsommar immer an Köttbullar denken.
Köttbullar, der Film, ja, auch nicht schlecht.
Köttbullar, der Film, das kommt bestimmt wie Angry Birds auch.
Ja. Na, aber das
so Hackbällchen.
Wie Angry Birds. Das sind aber auch so Filme hier wie Spurlos oder Funny Games, die es im Original gab, die dann aber nochmal für den amerikanischen Markt nochmal quasi 1:1 Bild für Bild nachgedreht worden sind.
Der Nebel ist natürlich deswegen schrecklich, weil er einen schrecklichen Schluss hat.
Ja.
Den Stephen King sehr gelobt hat, weil er kommt so in dieser Novelle eigentlich nicht vor. Es ist kein richtiges Buch von Stephen King, sondern eine Novelle. Und das ist natürlich, der Nebel ist furiose Geschichte, guter Schluss.
Thomas Jane,
ja. Genau. Und die Verfilmung ist genauso gut, weil sehr liebevoll gemacht. Und der Schluss ist anders als in der Geschichte, viel konsequenter, viel tragischer, viel, boah.
Ja, ich mochte das.
Würdest du eher die Serie empfehlen als den Film?
Die Serie nur 2 Folgen geguckt und dachte mir, ja, mach langsam mit dem Nebel.
Okay.
Wann ist Supermarkt?
Mhm. Dann haben wir hier, also Green Mile wurde halt auch oft erwähnt.
Der Green Mile ist ja, wie gesagt, auch kongenial. Ja gut, klar, sicher. John Coffey kommt auf einen elektrischen Stuhl.
Ja, aber...
Ich weiß noch, damals hatte ich meinen ersten Job als Promoter und da habe ich dann jeden Monat drauf gewartet, dass für 7 Mark das Buch kam.
Ah.
Also 7 oder 4,99
Mark. Ach ja, das war ja so eine Serie, ne?
Das kam dann, sie hat die nach und nach.
Das genau. War so
eine Serie. Ich glaube, ich habe
4 Stück davon.
Da habe ich immer gefreut.
Ja, das war auch, konnte man super lesen. Also mochte ich auch sehr.
Und Green Mile, natürlich klar, Tom Hanks, aber das ist vor allen Dingen auch der Film, wo ich Sam Rockwell zum ersten Mal gesehen habe.
Sam Rockwell und Frank Darabont hat... die Regie geführt, wie auch bei Die Verurteilten.
Wie auch bei Der Nebel, meines Wissens.
Ja, richtig.
Ja, du hast recht.
Und so schließt sich
Frank Darabont.
Der Kreis. Dann schrieb jemand die ganze Saw-Reihe. Ja, es gibt ja diese Filme.
Die erste der erste Teil ist gut. Der zweite war dann Fanservice für Teenies, die Blut sehen wollen im Kino. Mhm.
Ja.
Und danach, ich habe neulich den letzten Teil gesehen mit meinem Sohn und muss schon sagen.
Spiral.
Oh. Hm. Ach komm,
ist es der mit Chris Rock?
Ja, das ist der mit Chris Rock, ja.
Chris
und der
Rock
ist gar nicht mal so bisschen, gut. Ne? Ja, ist gar nicht mal so gut.
Gut. Was habe ich dann hier noch? 1917 schrieb jemand. Oder Dunkirk. Ja, 1917 würde ich mir gerne nochmal angucken, aber auch aus ähnlichen Gründen, was du gesagt hast. Ich will nochmal sehen, wie sie es gemacht haben. ja. einfach. Ne? Also ja. diese One-Shot-Geschichte
das
und so weiter.
Ja, 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 genau.
Genau,
ja,
also das ist den kann man durchaus normal
den
sehen.
Kann man durchaus
so,
normal sehen.
Dann gibt es so Filme wie Systemsprenger. Ja, das ist auch harter Tobak. The Father habe ich ja neulich erst gesehen mit Anthony Hopkins. Das ist definitiv ein Film, den man sehen sollte oder gesehen haben muss. Ist das Thema Alzheimer ist natürlich schwierig. Hier schrieb auch jemand Honig im Kopf. Das ist der Til Schweiger-Film mit Palimpalim, mit Dieter Hallervorden.
Da hat der Hallervorden aber Höchstleistungen abgeliefert.
Absolut, also auch sehr sehenswert. Dann so ein Film wie zum Beispiel 8mm.
Ja, Joel Schumacher tatsächlich.
Genau.
Ja, ja. Ich fand ihn gut, er war gut gespielt, er hatte eine bedrohliche Atmosphäre.
So, ja. Da kommen so Sachen, so Dystopien wie zum Beispiel Gattaca oder Event Horizon.
Gattaca kann man sich immer wieder mal ansehen.
Ja, das ist schon wirklich auch ein sehr stylischer, guter
Film. Ich überlege gerade, welcher Film bei mir, ich glaub, der heißt Irreversible. Mit der italienischen Schauspielerin
von Gaspar Noé.
Ja, Monica Bellucci.
Ja, oh.
Das ist so ein
rückwärts erzählte schreckliche Vergewaltigungsding. Ja, ja, lass mal stecken. Ja, 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 ja.
So, und jetzt kommen wir zu den beiden Filmen, die ganz oben waren, die ganz oft genannt worden ist. Das eine ist Requiem for a Dream von Darren Aronofsky. Oh ja. Mein Gott.
Ist das der
Gott.
Mit
Jared Leto und mit Jennifer Connelly?
Ja, und was ist mit dem Film?
Ja, der Film ist, es geht um Heroin. Es werden drei Geschichten von Heroinabhängigen parallel erzählt und ich kriege einen Schnappatmen.
Ja, du musst weg davon.
Die Musik ist absolut fantastisch, aber der Film ist ein Tritt in die Gedärme. Er wird immer schlimmer. Also die Dramaturgie, die Steigerung ist kaum auszuhalten. Auf eine Art und Weise ein Meisterwerk, aber auch wirklich danach.
Okay, bitte. Weil das ist Teil 1 da, den kenne ich überhaupt nicht.
So, jetzt kommen wir zu dem Film, den ich auch nicht auf dem Schirm hatte, der aber mindestens 12-mal genannt worden ist von euch. Danke an alle, die uns geschrieben haben. Ihr seid alle hier drin in dieser Schüssel. Wir ziehen gleich die Mystery Box. Diesen Film hatte ich nicht auf dem Schirm.
Weil ich ihn nicht kenne.
Ja, es geht um den Film Die letzten Glühwürmchen. Grave of the Fireflies, das ist ein Anime-Film von Isao Takahata, ein Anime aus dem berühmten Studio Ghibli. So, und einige haben uns dazu auch geschrieben, warum dieser Film so schlimm ist. Ich habe mal Christoph aus Düren ausgewählt und Thorsten liest einfach mal seine Mail jetzt vor.
Mein Film, den ich großartig fand und nie mehr sehen möchte, ist Die letzten Glühwürmchen. Der Anime aus dem Jahr 1988 basiert auf dem autobiografischen Roman Das Leuchtkäfergrab von Ayuki Nosaka und erzählt die Geschichte zweier Kinder, die bei einem Brandbombenangriff gegen die Stadt Kobe in Japan ihre Mutter verlieren. Da der Vater als Soldat im Einsatz ist und die zunächst hilfsbereite Tante zunehmend abweisender wird, müssen die beiden sich alleine durchschlagen. Schon bald werden die Nahrungsmittel knapp. Das Ende der Geschichte ist so niederschmetternd und deprimierend, dass man sich die Geschichte kaum ein zweites Mal freiwillig zu Gemüte führen möchte. Das Ende wird mit dem ersten Satz des Filmes zwar vorweggenommen, dennoch erwischt es einen kalt. Ich hätte das komplett nahtlos ins Hänsel- und Gretel-Märchen übergehen lassen. Mhm. In meinen Augen ist der Film ein Must-See, weil es einer der eindrucksvollsten Antikriegsfilme ist, der den Fokus darauf ausschließlich auf die zivile Bevölkerung, nicht auf die eigentliche Kampfhandlung legt. Mhm. Tolle Charaktere, wundervoll gezeichnet, großartige Musik, alles an dem Film ist toll. Nur will man das echt nur einmal sehen. Ein vergleichbares Werk, wenn auch mit einem ganz anderen Fokus, wäre Wenn der Wind weht. Oh ja. Den mag ich auch nicht mehr sehen, aber es wurde ausdrücklich nach einem Film gefragt. Danke, Christoph aus Düren.
Ja, vielen Dank. Damit ist Die letzten Glühwürmchen eigentlich...
Christoph ist quasi ein Dürer.
Ein Dürer.
Mein lieber Freund und Kupferstecher.
Ja. Der Albrecht Dürer, der reitet durch die Lande, der reitet durch die Lande, gefürchtet von den Bösen, geliebt von allen Guten, du Dürer Albrecht, du.
Ja, Kultur muss auch sein.
Das ist aus der deutschen Monty Python-Folge.
So.
Das wird gesungen von Anita Ekberg. Und da siehst du so ein Cut-Up von Anita Ekberg. Und dann kommt John Cleese wieder und dann sagt, Entschuldigung, das Lied wird nicht gesungen von Anita Ekberg, sondern von einem Mann, der hinter Anita Ekberg hockt. Und dann wird sie das weg und dann sitzt Terry Jones und singt dieses Lied. Egal. So, Entschuldigung. Also, Christoph aus Düren, vielen, vielen Dank allen, die uns geschrieben haben. Wir haben euch dadurch auch ein bisschen besser kennengelernt. Darum geht es auch bei der nächsten Frage. Aber zunächst ziehen wir mal den Gewinner oder die Gewinnerin unserer Mystery Box zu der Frage, welchen Film
wann
fand
hattet ihr das
großartig?
Erste Mal Geschlechtsverkehr? Das können wir nicht machen.
Nein.
Versuch.
Das ist, ich suche eine andere
Frage. Da nochmal um.
Wer möchtest du mal reintappen hier?
Okay.
Gary wühlt jetzt gerade. Ihr hört. Ach, guck mal, wie schön das klingt. So. Die Mystery Box geht dieses Mal an. Sprich ins Mikro rein.
Kirsten Rölleke aus Düsseldorf.
Kirsten Rölleke aus Düsseldorf, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Kirsten, herzlichen Glückwunsch
herzlichen
auch von mir.
Glühstrumpf sozusagen, Schüsse. Weil wir bei Glühstrumpfwürmchen, dafür müsste es eigentlich direkt aufs Maul geben, oder?
Mach zum ich später, wenn das hier vorbei ist, kriegst du meinen Ellenbogen.
Danke
so
sehr,
rein.
Einfach mal so sagen. So, die nächste Mystery Box geht an die oder diejenigen, denjenigen. Schreibt bitte nur an post@streterbender-echt.de.
Genau.
Genau.
Da kommt's an.
Betreff ist Mystery Box 95.
95, genau.
Genau. Dann können wir das auch, dann können wir das auch gut verwerten. Was wir von euch wissen wollen, welche Serie hat euch durch die Pandemie gerettet? Nicht Film, es kann auch eine Limited Series sein. Welche Serie hat euch oder bringt euch immer noch durch diese Pandemie? Welche Serie macht quasi euren Feierabend quasi rund und da gibt's doch, ne, ist doch
da
eine schöne Frage, oder?
Ja, das
ne?
ist eine gute Frage, ja.
Wir Komfort, können ja mal so ein bisschen im
Komfort,
ja, genau, TV. Im Moment gucke ich jeden Abend vorm Schlafengehen eine Folge The Office. Mhm. Genau.
Okay, ich gebe zu, ich gucke jeden Abend, wenn ich kann, eine Folge Mentalist. Das ist auch eine Pisse, ey.
Ja,
so richtig, weißt du, richtig wie hingeschissen die Drehbücher.
Ja.
Aber er dann immer, dieser Blonde, weißt du, dann immer so, der hat ja auch seine Familie verloren durch einen Serienkiller. Es wird erschreckend lapidar abgehandelt. Hm. Und wie er dann immer da, was er macht, ist das Maximale an Gewalt, ist auch mal ein Beinchen stellen oder einen Riegel vorschieben. Ja. Also schätze ich sehr. Mentalist mag ich irgendwie, ich weiß auch nicht.
Also da gibt es doch einiges, vor allen Dingen, wenn man so eine Serie entdeckt, die doch mehrere Staffeln hat. Und das ist ja bei The Office 9 Staffeln.
Ja.
Ich meine, sie ist ja jetzt erst gerade auf Netflix erschienen, auch in einer nicht so guten deutschen Synchro. Aber das ist eine Serie, die...
Die kann man so wegschlotzen.
Kann man so weggucken und schlotzen.
Ja,
genau,
ja,
das wollen wir von euch wissen. Welche Serie bringt euch durch diese bekloppte Pandemie. Zeit?
Habt ihr eigentlich Pam und Tommy zu Ende gesehen?
Ich habe angefangen.
Ich habe es zu Ende gesehen. Pamela Anderson hat ja jetzt gesagt, sie macht eine eigene Serie auf Netflix.
Ah, oh, sehr gut.
Mhm.
Also,
weil sie hat gesagt, sie ist kein Opfer, sie ist eine Überlebende. Aber ich fand schon, dass das in der Serie auch
das
so rüberkam.
Das finde ich auch. Folge 6 hat mich fertig gemacht. Das war das mit dem Interview.
Oh ich mein Gott. Alles. Lily James.
Lily
also
James,
muss
man mal sagen. Vor allen Dingen Lily James, was die unheimlich gut drauf hat, das ist dieser Blick, den sie, weißt du, wenn sie dann so überlegt, wenn sie darüber nachdenkt, was das alles bedeutet, weißt du, was das alles für Auswirkungen hat auf ihr Leben, auf ihr künstlerisches Leben auch, diese Veröffentlichung von diesem Tape und Sebastian Stan als Tommy Lee Jones.
Tommy Lee. Das wäre auch, ich stell mir gerade vor, Pamela Anderson zusammen ein Sextape mit Tommy Lee Jones.
Ich stelle mir vor, wie in der ersten Szene in diesem String reinkommt und sagt, baut das wieder ab. Das finde ich gut.
Tommy Nein, Jones. aber weißt du, wo ich dann aber auch oft gedacht habe, gerade auch bei der letzten Folge, weißt du, so das, ich fand das toll gespielt, ich fand das alles super inszeniert, alles war super, aber diesen Blick, den die Lily James da immer drauf gehabt hat, weißt du, dieses Trauma immer wieder durchleben, da habe ich dann so gedacht, ja, und irgendwo sitzt die reale Person und durchlebt das, dieses Trauma, diesen Schmerz, wahrscheinlich jetzt gerade nochmal neu. Also es war so eine ganz zwiegespaltene Sache, muss ich sagen.
Ja, deswegen bin ich ja froh, dass sie da was Eigenes jetzt draus machen will. Ne?
Ja.
Sie spielt jetzt, glaube ich, in New York auch in Chicago mit. Also in New York, in New York.
Also sie kommt aber auch gut bei der Serie
schon,
weg.
Also durchaus. Es ist vor allen Dingen, was natürlich auch so besonders ist, dass man jetzt mal sieht, wie es ja wirklich war, damals Mitte der 90er, mit dem Internet, dass man da in so eine Stadtbibliothek gehen musste, Internet, und dass man sich da erstmal einwählen musste und den Leuten erstmal erklären muss, was ist denn das eigentlich hier online.
Also ich fand sie ganz fantastisch, aber mit so einem ganz komisch bitteren Nachgeschmack.
Ich habe Seth Rogen noch nie so gut gesehen.
Ja, Seth Rogen war...
Ne? Ich bin großer Seth Rogen-Fan, aber so gut habe ich
ihn
noch nie gesehen.
Und es fängt aber an, wenn du gerade beim Anfang bist du. Es fängt an wie so eine typische Seth Rogen-Komödie, weißt du, so. Ne? Und, aber es ist eine Serie für sich, also das,
Batman?
Batman.
Ich muss los.
So,
Batman,
wir kommen jetzt,
was wollen wir besprechen?
Wir kommen jetzt zum Spoiler-Talk zu The Batman. Wenn ihr The Batman noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt ab und geht gefälligst ins Kino und guckt euch diesen Film an.
Geht nach Hause.
Ist es ein Meisterwerk oder nicht?
Ja.
Ja. Auf seine Art ist es schon. Es ist ein Meisterwerk. Ja.
Oder ist es einfach nur ein guter Film oder ein guter Batman-Film? Ich finde, es ist vor allen Dingen ein guter Film. Genau wie Joker, nicht The Joker, da war der Artikel ja nicht dabei. Jetzt haben wir den Artikel, The Batman, ein guter Film in sich war.
Wie definiert man eigentlich ein Meisterwerk?
Ja,
man
das ist
definiert
das eben.
Ein Meisterwerk durch eine saubere, innovative Kameraarbeit, durch einen sauberen, innovativen Soundtrack, durch eine Nachvollziehbarkeit, durch nicht übertriebene Wendungen, durch ein gewisses Geerdetsein. Also ein Meisterwerk ist es, wenn du innerhalb von 4 Minuten nach dem Abspann vollständig von seiner Welt aufgesogen wirst. Mhm. Dann ist das ein Meisterwerk.
Also der Film ist konsequent, durchgehend. Ich meine, es regnet die ganze Zeit. Es gab immer wieder Vergleiche mit David Fincher, mit 7. Es ist, wie ich finde, vor allen Dingen auch echt eine gute Comic-Verfilmung. Also ich habe schon die ganze Zeit auch ein bisschen an Frank Miller gedacht. Also es wäre jetzt so ein, wenn es diesen Film als Comic geben würde, wäre das
Gibt's
stimmig.
Nicht als Comic? Basiert er nicht auf dem Comic?
Nein, da sind Ideen von diversen Batman-Comics drin.
Ich kenne mich damit nicht aus.
Wie immer, und das muss man sagen, die eigentlich bis aufs Batmobil permanente Verweigerung, dir den Fanservice zu bieten, den du brauchst, Cape auseinanderbreiten, vom Gebäude springen, vom Gebäude springen, dieses Motorradfahren, die ganzen Gadgets und so weiter, du bekommst vor allem nichts. Du bekommst nicht mal was klar sein muss, ist, das Ding fußt, du hast ja immer so einen Hebel irgendwo. Der Hebel bei Avengers Endgame war, dass eine Maus über die Taste läuft in diesem komischen Ding und daraufhin kommt Paul Rudd wieder zurück und damit geht's los. Da ist es so, dass der den Fall einfach nicht gelöst kriegt, weil er nicht weiß, was ein Teppichablöser ist. Das ist dieses Werkzeug, das ist die Mordwaffe. Der sagt, was ist für Teppiche? So, das war ja schon, ne?
Ja, ja.
So, und da, sowas mag ich halt. Das sind gute Ideen in einer kleinen Idee, Wenn man genau hinguckt, wird man feststellen, dass, das habe ich jetzt auch erst gesehen, dass der dauernd Karten kriegt, Batman. Und auf einer Karte ist eine telefonierende Frau und so ein explodierender älterer Herr.
Hast du den Film mehrmals gesehen jetzt?
Zweimal.
Okay.
Ja. Und da,
das ist zum Beispiel auch ein Film, den ich gerne öfter sehe.
Guck ihn dir kleinteilig an. Ja. Dann stellst du ja schon fest, dass sein letzter Film ist The Good Life, so heißt auch der Laden, der zuerst gezeigt wird. Der letzte Film von Robert Pattinson war dieses Good Life. Das ist
der ist fantastisch, den habe ich mir dann auch angeguckt. Der läuft auf Amazon Prime.
So heißt der Supermarkt, der überfallen wird.
Das ist der von den Regisseuren, der schwarze Diamant mit Adam Sandler.
Das war auch so ein super Uncut Gems.
Ist auch ein Film, einmal sehen, nie wieder.
Brillant, aber danke.
Lass uns mal durchgehen, Soundtrack.
Michael Giacchino.
Dem traue ich das zu, der kann alles.
Ich mag den Soundtrack sehr, sehr, sehr gerne. Das Thema, das ich damals als für zu simpel gehalten habe, finde ich jetzt ausgesprochen einprägsamer. Von dem, dem, dem. Der hat ja noch ein Haupt-Hero-Theme. Mhm. Aber die Musik ist natürlich hauptsächlich untermalende Musik, was man gerade so feststellt wie Batman in a Raft oder wie das Ding heißt. Ja. Oder wie heißt das nochmal? Driving to the Anger Zone. Das ganze Autorennstück. Dann merkst du, es unterstützende Musik zu Bildern.
Ja, der Giacchino, der hat ja dieses Fable dafür, die Titel von seinen Stücken immer so besonders. Also da müsst ihr auch mal bei den anderen Soundtracks gucken.
Also
das ist immer sehr, sehr lustig.
Giacchino natürlich, klar, wenn du auch an die ganzen Pixar-Sachen denkst, er hat den besten James-Bond-Soundtrack gemacht, der kein James-Bond-Soundtrack ist, nämlich der von Incredibles.
Ja, der ist schon ziemlich gut.
Absolut fantastisch.
Und er wird jetzt demnächst Regie führen, tatsächlich.
Wirklich? Ja. Ist interessant.
Warum?
Ja, frage ich mich auch. Weil das kann, tatsächlich.
Das Catwoman-Thema war sehr schön.
Das Catwoman-Thema ist schön, aber mir gefällt das besser. Das Riddler-Theme ist sehr gut aufgebaut. Und dann gibt es dazwischen einfach noch so, wie er es schafft, seine eigenen Themen zu variieren, was ja normalerweise eine Binsenweisheit ist bei Filmmusik. Macht Laune, macht Druck. Mhm. Und an der Filmmusik, die du sehr gut hören kannst, einfach nur so, spürst daran erst, wenn du die isoliert hörst, spürst du die Eindringlichkeit der Bilder, die du schon gesehen hast. Das ist echt gut.
Ja.
Schmeißt dir sofort wieder dieses, und ich hasse diesen Begriff, dieses Kopfkino so ein bisschen an.
Ja, aber ich war doch echt auch froh, dass Hans Zimmer da ein bisschen jetzt die Finger raus nicht drin hatte, weil das war jetzt ein bisschen viel gewesen.
Ja.
Ne? Also nee, das hätte jetzt nicht noch sein müssen. Ich habe, apropos Catwoman und Thema, ich habe die, ich habe den Soundtrack von Batman Returns gerade im Auto und das ist auch wirklich ein,
Danny Elfman Orchestral Suite. Das ist wirklich,
die Themen ineinander gehen, das ist wirklich auch großartig. Es ist eine Detektivgeschichte, es ist ein Whodunit,
Whodunit ist es nicht, das ist kein Whodunit, Unsinn.
Ja. Ja. Also wir arbeiten dran, wir wollen ein Special machen mit einem lieben Kollegen von uns, der auch hier schon mal zu Gast war, der den Film nämlich total kacke fand. Das wird es dann irgendwann mal geben, aber nicht jetzt. Zoe Kravitz, Catwoman.
Ja, Zoe war gut. Ja. Ihre Motivation war stark. Ich fand, sie war nicht übermächtig tough präsentiert.
Mhm.
Sie war halt jemand, die ihre eigenen Probleme hat und das gefälligst zu lösen hat.
Ja.
Und nichts dagegen hat. Ich fand es ausnahmsweise mal natürlich, wie sie aufgebaut haben, dass sie scheinbar kein Problem hat mit Batman. Normalerweise ist es ja immer so, dass du sagst, ah, du bist eine Schurkin, aber ich finde dich trotzdem geil. Und da ist was anderes. Sie haben eine gemeinsame Motivation von Anfang an. Das fand ich sehr schön.
Ja.
Was ich wirklich auch sehr erfrischend fand, war, dass es eben keine Origin-Story war. Also das kennen wir. Es wurde halt auch, die Eltern von Bruce Wayne wurden halt thematisiert.
Ja.
Aber es war nicht, wir haben nicht zum 100. Mal gesehen, wie sie erschossen werden.
Interessant fand, und das hatte ja Thorsten schon bei seinen ersten Schilderung so herausgestellt, dass das halt jetzt kein dieses Tan, dass das halt eben nicht dieses Superheroische ist, sondern dass der wirklich mit dem Aufzug hochkommt und dann da plötzlich im Raum steht und keiner mag ihn wirklich.
Ja, wer ist das denn? Vor allen Dingen, es gibt ja diese Szene, diesen einen Polizisten, der sagt, ah, guck mal, wieder der Typ hier, der sich verkleidet, und dann bei der Beerdigung, ah, Mr. Wayne, ja, hallo. Ja. Ne? Also da hat er schon wirklich halt auch was drin gesehen und hat ihn auch, wie ich fand, verstanden. Können wir mal kurz über Robert Pattinson reden, wie toll er ist als Batman? Er ist schon toll.
Er muss jetzt auch nicht viel machen.
Ja, ja, aber er verkörpert ja auch nicht nur Batman, sondern auch diesen Typ Bruce Wayne.
Ja, also ich fand ihn schon sehr gut. Ich fand das seine Wandlung in dem Film fand ich klasse. Ich fand auch seine
verkörpert nicht den Typ Bruce Wayne.
Nein,
Typ Bruce Wayne ist George Clooney. Aus der George Clooney Verfilmung, das ist der klassische Typ Bruce Wayne.
Ja,
dieses vordergründige, Al McPherson, weißt du, so am Tisch.
Ja, ja, eigentlich, was Adam West vorgegeben hat. Genau. Ne? So. Deswegen ist Batman und Robin ja auch eigentlich eine...
So diesen Playboy.
Ja. Ja.
Bruce Wayne ist genauso kaputt wie Batman. Also wir haben absolut deckungsgleiche Figuren, nur dass die eine nicht kostümiert ist.
Ja, Batman.
Beide sind kaputt. Er findet seine Manschettenknöpfe nicht, das Hemd ist zu weit, das ist alles scheiße. Weißt du, selbst aber der Anzug ist nicht schön.
War das glaubhaft tatsächlich, dass der nach all den Jahren immer noch dieses an diesem Trauma dranhängt?
Ja klar, ist das glaubhaft, natürlich.
Ja.
Warum sollte das nicht glaubhaft sein? Ja, vor allen Dingen, wenn sie ermordet worden sind und du weißt nicht von wem. Mhm. So, das ist ja eine seiner Haupttriebfedern.
Ja.
Und der ist halt untherapiert, läuft er durch die Gegend.
Ja. Ich fand schon, dass die Motivation der einzelnen Figuren sehr, sehr gut waren. Ein bisschen problematisch war Alfred, also Andy Serkis. Der war ein bisschen nicht, wie sagt man, wenn man den nicht richtig schreibt, ein bisschen underdrawn. Nee,
ja, ja, ja.
Irgendwie so. Das war so ein bisschen.
Also da kam diese Wärme, das ist ja, Alfred ist ja eine Vaterfigur.
Ja.
Und das kam da nicht ganz so rüber, aber es war in Ordnung.
Ja, natürlich.
Aber trotzdem, der hat ganz, ganz tolle Momente.
Naja, wir hatten jetzt Jeremy Irons, wir hatten vor allen Dingen diesen Übervater. Michael Caine. Michael Caine,
ganz besonders toll war. Das wird der beste Alfred.
Oh, mir fällt jetzt leider gerade Michael nochmals, Michael Goch. Den mochte ich extrem.
Das ist meine Lieblings-Batmobil-Szene, wo er im Schnee mit Elektroantrieb in der Batmobil fährt und dann schaltet er zu und dann siehst du Alfred am Bügeln, der ihm irgendwas erzählt.
Der war ganz, ganz toll. So, Jeffrey Wright als Commissioner Gordon.
Absolut top.
Ja. Die haben zwischendurch immer beide so geflüstert. Die haben ja beide diesen Ton gehabt. Ja. Also Jeffrey Wright ist so eine Geheimwaffe. Egal jetzt, ob in einem James Bond oder bei Westworld und jetzt als Gordon.
Ich glaube, dass die Figur Batman ohne Jeffrey Wright gar nicht funktioniert hätte. Du brauchst diesen extrem geerdeten Charakter, der dem anderen kostümierten Typen das abkauft.
Ganz genau.
Was der macht, damit die überhaupt eine halbwegs glaubwürdige Figur
und
wird.
Er ist ja auch die Verbindung überhaupt zu Gotham City, weil er ist ja der Einzige, der wirklich auch ihn ganz unterstützt genau. und ihn glaubt. Ja. Er muss ja gegen seine ganzen Kollegen immer...
Und weil er ihn unterstützt, kriegt Batman praktisch so eine Glaubwürdigkeit, so eine...
Ja, das ist so, genau, das wirkt so ein bisschen gesettelt, wenn der mit ihm zu tun hat. Weil der ihm sagt, ja, pass auf, kein Problem, komm, wir treffen uns hier in der Garage, mach mal Tür auf, komm mal da. Einen Daumen.
Ist es der glaubwürdigste Batman, den wir bisher gesehen haben?
Naja, es stellt sich die Frage bei Batman.
Ja, weiß naja, reden wir mal von Nolan. Also als ich Batman Begins gesehen habe, habe ich gedacht so, wow, ja, stimmt, okay, natürlich, klar, das ist ein Ninja. Das ist natürlich, klar, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Natürlich ist das ein Ninja. Dann war das alles nachvollziehbar und man hätte sagen können,
Nein, der Ninja ist ja ein Killer.
Ja, das war, aber er Batman hatte diese Ninja-Ausbildung.
Das war nicht glaubwürdiger, weil wir müssen uns mal generell darüber im Klaren sein. Dass du, ist egal, was für ein Cape du hast, du kannst dich nicht mit so einem Stoff-Cape, kannst sogar ein Gebäude runterspringen. Das ist einfach eine große Scheißidee. Man macht das nicht. Es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Ich hab's probiert.
Ist das ein Tipp von dir persönlich?
Ja, ist ein Tipp von mir persönlich. Seitdem habe ich in der Arschbacke so eine Schnittwunde auf eine halbe Cola-Flasche gelandet.
Das ist eine Extra-Furche.
Ja. Das verläuft parallel zur Originalfurche. Und, nee, ist nur so lang. Und das ist einfach...
Besser als quer.
Es ist die realistischste Figur, weil er einfach ein Schläger ist.
Ja.
So, er hat die realistischsten Waffen. Also die Scheiße, die er dabei hat, ist ja letztendlich eine Leuchtfackel, sein Multitool vorne an der Brust, weil es ihm wahrscheinlich das Bein aufschlitzt. Dann hat er noch so einen Elektroschocker und seine ziemlich Hochpistole. So, Grappling Gun. Und mehr haben wir da jetzt auch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Hätten wir den Film denn so gesehen, wenn es Nolan nicht gegeben hätte, die Nolan-Trilogie? Wahrscheinlich nicht.
Das geht gar nicht. Du brauchst die Nolan-Trilogie. Ja. Du brauchst so ein bisschen so einen Kanon und du brauchst die Herangehensweise von Filmemachern, die was gelten. Weißt du? Schumacher hat da verhältnismäßig viel vor die Wand gefahren in den 90ern, weil auch das Jahrzehnt ist kaum eine Entschuldigung für Batman und Robin. So schwierig. Und,
da müssen wir separat nochmal drüber reden. Ne? Aber
das ist auch ein Batmobil. Das ist eins, da wird nie drüber geredet. Über diese Batmobile aus den Schumacher-Filmen, da reden wir gar nicht drüber.
Die
kommen einfach nicht vor. Wir haben Keaton, wir haben den Tumbler und wir haben das Batmobil jetzt. Die dazwischen scheinen irgendwie nicht zu existieren. Das ist keine schlechte Idee.
Das ist wie der rassistische Onkel. Nee, da reden wir über den. Naja, lass mal
den Onkel Willi.
Nein, lass den kommen.
Finger weg. Der ist ein Kind seiner Zeit. So. Genau so sind diese Batmobile, stimmt.
Aber mittlerweile muss ich echt sagen, weil ich war ja am Anfang auch total skeptisch und bin wirklich mit niedrigen Erwartungen reingegangen. Ich meine, ich war dann durch Thorstens Erzählung so...
Es war noch die Eiswerbung. Like ice in the sun. Da war ich noch skeptisch, aber als der Film dann anfing...
Ja, genau.
31.
Aber dann hatte ich gewisse Erwartungen gehabt und die sind wirklich auch übertroffen worden. Ja. Und
Ich habe zwischendurch dich gefragt, ich saß zwischen dir und deinem Sohn Henry und ich habe zwischendurch, musste ich mich zu dir rüberbeugen und sagen, sag mal Gary, kann das sein, dass das der beste Batman-Film ist, den ich je gesehen habe? Dieses Gefühl hatte
ich. Du hast gesagt,
kann sein.
Er hat den zweitbesten Anfang von allen Batman-Filmen jemals.
Bester Anfang?
Der beste Anfang ist Batman Returns. Das ist dieses, wo Paul Rubens das Kind und dann, und dann über die Brücke und dann schmeißen sie es rein, dann kommt die Schrift und dann fährt er den Kanal runter. Der Birth of a Penguin.
Die Fledermäuse kommen durch den Tunnel.
Das ist der beste Anfang,
finde ich. Das ist diese Moses-Geschichte eigentlich.
Nur in Ungut. Und wobei die Moses-Geschichte auch nicht richtig gut war.
Nein, auch nicht. Aber auch verfilmt worden. Ja.
Und das ist halt der Zweitbeste zu sagen, 31. November, einfach zu sagen, ne, ich hau das Signal raus als Warnung und jetzt,
31. Oktober.
Gib Kniegas, 31. Oktober, und jetzt gib Kniegas, der spielt ja nur vom 31. bis zum 6. November, der ganze Film. Also in einer Woche ist er zügig durchgekommen, finde ich. Und das mag ich halt, wie dann nur Gassen gezeigt werden, in denen er sein könnte und alle.
Und das ist so eine Realität, die es ja in den Burton-Filmen so nicht gab. Lieber Freund Ralf sagt immer, er findet die Burton-Filme und auch die Schumacher-Filme deswegen nicht so gut, weil du bist nie draußen, du siehst nie die Realität. Du siehst immer, gerade natürlich beim ersten Batman auch, dass es alles Studio ist, es ist Matte Painting, hier Elstree Studios.
Ja, aber das macht den großen Charme der beiden Batman-Filme aus.
Ja,
sie wirken
halt
wie ein Theaterstück
genau.
zu jeder Sekunde. Ganz genau. Toll, Batwing, du wirst komplett ausgezahlt. Du kriegst ein Batwing zum Schluss, das ist animatronisch, ganz großartig.
Ja. Ich wage mal zu behaupten, dass es The Batman auch so nicht gegeben hätte, wenn es vorher Joker nicht so gegeben hätte. Es ist zwar nicht das gleiche Universum, aber es fühlt sich doch so an.
Das hat mit dem Joker nichts zu tun.
Es fühlt sich so an vom Realismus her.
Die Vorproduktion hat angefangen, nachdem sie gesagt haben, hier unsere Freunde Superman und Ben Affleck und so. Das ist Justice League, das sieht alles nicht so prall aus. Hier, Freunde. Lass mal den 7-Stunden-Cut rauswemsen und dann sehen wir weiter. Lass mal nochmal von vorne anfangen.
Hätten wir den Joker gebraucht als Spoiler jetzt hier am Ende?
Nee, hättest du nicht gebraucht. Das ist ein eigenständiger Film, so wie du musst halt sagen, dass Joker fast nie nachts spielt.
Nein, hätten wir den Joker in The Batman gebraucht.
Haben wir ja gekriegt, tatsächlich.
Ist das nötig gewesen?
Präsentiert man den Joker, Keaton hat es gemacht, aber in der Regel präsentiert man den Joker nicht im ersten Film.
Nie war es besser gelöst als in Batman Begins. Batman Begins, da habe ich fast applaudiert, als Gary Oldman Christian Bale die Karte zeigt. Die Karte ist, glaube ich, in Plastik. Ne?
Das war sehr
klasse.
Wurde es nur angeteasert.
Reden wir mal
Weil erster neuer Batman-Film, neuer Batman, da muss Batman etabliert werden, weil meistens steckt der Joker dich irgendwie in die Tasche. So war es bei Jack Nicholson, so war es bei Heath Ledger, so war es jetzt nicht bei Jared Leto offen gestanden, aber ansonsten.
Haben wir auch schön verdrängt, Jared Leto.
Es gibt übrigens bei YouTube ein super Video-Essay über den ganzen Batman-Hype damals von dem Tim Burton, Tim Burton. Und da habe ich mit sehr viel Spaß geguckt und dann auch nochmal so dieses Make-up gesehen von.
Gib uns 5.000.
Das Make-up gesehen von Jack Nicholson und echt.
Einfach so.
Ich fand das nicht gut.
Pass auf, wir müssen zum Ende kommen. Ganz kurz, der Pinguin, Colin Farrell. Ich habe noch nie so ein gutes, glaubwürdiges Make-up gesehen innerhalb eines Films, wo Leute ansonsten kein Make-up drauf haben.
Ja, da konnte genauso gut Francis McDonald drunter sein oder Horst Lichter. Trotzdem war es gut.
Es war sehr gut. Aber man fragt sich schon irgendwo, warum haben sie nicht einen Schauspieler?
Naja, wahrscheinlich wollte Colin Farrell, ich will mitmachen, ich habe schon mal mit Danny DeVito zusammen Dumbo gemacht. Und die Stelle, wo er dann wirklich auch der Pinguin war, es gibt ja diese eine Stelle.
Das war die einzigste Comic Relief.
Wahrscheinlich sogar der einzige. John Turturro dürfen wir nicht vergessen.
John Turturro, so ein bisschen auf Autopilot.
Das war schon passend.
So, und zum Schluss Paul Dano.
Ja, und zum Schluss Paul Dano. Muss ohne Kostüm etwa einen Drehtag gehabt haben. Trotzdem gut. Ich mag, wie gesagt, das Ganze, ich habe es ja damals schon gesagt, es ist eine militärische Schneemaske.
Die man nachkaufen konnte.
Ein M16 Feldjackett. Das war also nichts Kostüm. Mhm. Ne? Und das war schon gut, ja, guter Killer.
Also ich fand ja wirklich eine komplette Neuinterpretation des Riddlers. Entschuldigung mal. Ich denke natürlich an Frank Gershin, auch da wieder Jim Carrey.
Super.
Aber Frank Gershin habe ich einfach sehr, sehr gemocht damals in der 66er-Serie.
Am Riddler sehen wir am deutlichsten, was das ganze Ding überhaupt sollte.
Genau. Mhm.
Ja.
Und Paul Dano.
Im Prinzip sehen wir nichts weiter als zwei absolut gestörte Freaks.
Ja,
von dem der eine was will und der andere will es nicht.
So. Ja, und das macht es halt auch so wirklich, rückt das auch so in diese Richtung 7, David Fincher, wirklich, es geht hier wirklich um Serienkiller und Paul Dano, dieser junge Mann, ich sehe ihn noch vor mir als Brian Wilson in der Brian Wilson-Verfilmung hier zusammen mit John Cusack und natürlich in The Girl Next Door, wo er wirklich diesen Milchbubi gespielt hat, hier mit Alicia Cuthbert, Little Miss Sunshine oder There Will Be Blood, großartig gegen sein eigenes Image so ein bisschen besetzt. Also fantastisch. Hat mir wirklich.
In dem Film war gut.
Ich habe ein bisschen an Arkham Knight denken müssen, an das Videospiel. Auch so ein bisschen vom Feeling her, oder?
Nein, gar nicht. Also ein bisschen von der Lichtstimmung her vielleicht. Aber ansonsten war
viel Regen.
Das war ein Film mit einem britischen Darsteller gedreht in Glasgow.
Ja.
Kann man mal machen. Also, was sie da gekriegt haben, der Erfolg gibt dem Film auch recht. Du kriegst mal eine angenehme Neuinterpretation, die nicht nur aus Fanservice besteht.
Genau.
Ja.
Und es ist eine wunderbare Antithese zu jedem Marvel-Film.
Es ist ein nice to have, wenn der Joker mal kurz angeteasert wird, wo du sagst, da siehst du einen kurzen Einblick auf seinen komischen Mundwinkel, was super ekelhaft ist.
Den Schauspieler kennen wir auch. Der hat bei Brian, also auch ein sehr markantes Gesicht.
Aber auch so ein nerdiger Bubi-Typ wie der Denno eigentlich.
Naja, aber wenn du an Heath Ledger denkst, ich meine, der hat auch richtig erstmal Shit gekriegt, als es hieß, Heath Ledger spielt den Joker. Und was haben wir für einen Joker gekriegt?
Ja, nee, um Gottes Willen,
ich bin da ja auch total offen. Es ist wirklich eine Antithese zu Marvel. Das war Joker aber auch schon. Ich finde, es ist auch nicht wirklich ein Superheldenfilm. Es ist einfach ein guter Film. Und es ist nicht der letzte Batman, den wir dieses Jahr sehen werden. Wir werden ja noch einen Ben Affleck bekommen in
The Flash. Auf Ben Affleck, das meine ich gar nicht böse. Er war ein toller Batman. Wir werden Michael Keaton sehen.
Wir werden
Michael Keaton dieses Jahr nicht sehen. Bei und Michael Flash. Keaton auch nicht. Der Film ist verschoben worden auf Sommer nächsten Jahres.
Oh, shit. Oh, okay. Naja, hat dir Andy das persönlich gesteckt, Herr Muschetti?
Ja, nee, hat er nicht. Habe ich gelesen irgendwo.
Naja, okay. Aber die
pandemiebedingt, ein bisschen kriegsbedingt, ein bisschen wird das ganze Ding eingeschoben.
Ja.
Post-Production schwierig.
Okay.
Aber wir freuen uns trotzdem drauf. Und wir freuen uns auch drauf, das ist die letzte Frage, die ich jetzt an Thorsten stelle, wenn wir das Batman-Kostüm sehen werden. Ja, Entschuldigung, aber die meisten von euch fragen das immer, was ist denn jetzt, wer ist das denn?
Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, mal irgendwas zu präsentieren.
Das ist schon echt ein großer Teaser, den du da aufziehst seit vielen Jahren. Ne?
Ja, aber es ist nicht seit 4 Jahren, sondern seit letztes Jahr im März, ihr Affen. Das ist mal Punkt 1. Weißt du?
Es sind gefühlte Jahre, die du uns jetzt hier schon an der langen Lunte, am langen Arm, dabei
kann
du ich, muss ich jetzt schlucken.
So, dabei kann ich aber auch sagen,
zweischneidige Eule, du.
Dabei kann ich aber auch sagen, dass es ja teilweise oder zum größten Teil schon fertig ist. Ne? Ich meine, oder?
Ich habe wunderschöne Abdrücke gemacht. Ich habe stellenweise für Kleinigkeiten und auch noch für eine größere Arbeit Material nachbestellt. Da bin ich seit 3 Monaten nicht mehr dran gewesen an den Zeugs. Ja. Steht bei mir so in der Garage, säckeweise.
Also die Erwartung wird...
Spezielles Granulat und
es
so.
Es ist ähnlich wie bei so einem Batman-Film, der lange rausgezögert worden ist.
Auch das wird euch überzeugen.
Also freut euch einfach drauf. Seid guter Dinge, bleibt sauer, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Wir freuen uns natürlich, viele schreiben uns, dass wir mit unserem Podcast euch auch ein bisschen mal was anderes bieten, als das, was ihr sonst so im Moment überall hört. Gerade in diesen bekloppten Zeiten. Das freut uns natürlich. Wie gesagt, welche Serie hat euch oder bringt euch durch diese Zeit, ich gebe Thorsten jetzt sein, darf ich Zippo sagen, ich habe es einfach gesagt, ist ja auch ein Clown, wieder, das war's von uns und das Schlusswort hat wie immer der Gary, der Streberch. Richtig. Da ist die Kamera, da ist das Mikrofon, jetzt darfst du wieder.
Alles Gute, auch beruflich.
Richtig.
Kannst du das einmal als Batman sagen?
Als der neue Batman?
Als Batman, oder? Ja, sag's mal als Batman.
Alles Gute, auch beruflich.
Nein, als
Batman.
Als Batman, wie sagt Batman? Alles. Ja, genau, sag's mal.
Was, wie wer?
Alles Gute.
Alles Gute. Alles Gute, auch beruflich. Nicht als Dieter Haller von
Alles Gute, auch
beruflich. Alles Gute, alles auch beruflich. Na, ja. Kannst auch sexy.
Und das müssen Sie auch nie.
Alles Gute. Beruflich. Also, ich kann sowas
nicht. Ich werde es nicht schaffen, Werbel.
Ich kann es nicht.
Lass mich einfach hier liegen.
Ich kann nicht. Hast du noch eine Zigarette für Opa?
Schluss
jetzt.
Solange
man lebt, muss man Tschüss. Auch.
Komm.
Komm, wir feiern.
Herr Körschkin, nur eine Stachtel Zigaretten. Herr Körschkin,
nein, ich habe nur noch eine Stange. Solange man lebt, soll man rauchen.
Gary, echt, ey, ganz so Batman.
So, wiedersehen.
Kannst du doch. Wiedersehen. Nee. Paris, Athen. Doch. Tschüss.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Streh, mit Sträter, Bänder und Strehberg.